Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast. Ein Buch, 7 Minuten mit der Autorin, mit dem Autor und 3 Kritikerinnen und Kritiker. Und einer bin ich, Christoph Kell.
Und einer bin ich, Marion Regenscheid.
Und ich, Lucia Haug.
Wir begrüßen heute auch die neuen Zuhörerinnen, die uns über Frieda zugestoßen sind. Willkommen bei uns beim Literaturpodcast und alle, die auf dem anderen Weg neu zu Frieda stoßen wollen, unter friedamagazin.ch findet ihr das neue Kulturmagazin der Schweiz.
Ja, wir versuchen uns heute auf ein Buch zu konzentrieren, obwohl unsere Gedanken natürlich ganz woanders sind.
Bei den Menschen in der Ukraine, bei allen, die unter diesem furchtbaren Krieg leiden.
Wir können aber auch sagen, dass das Buch, das wir heute besprechen, etwas mit den politischen Begebenheiten der heutigen Zeit zu tun hat. Es hat etwas mit der Gewalt und dem Populismus zu tun, der und die grassiert und die eben besonders auch in der digitalen Welt einen Echoraum findet.
Aktuell, insbesondere in einer Zeit, wo gewisse verschwörungstheoretische Kreise so weit gehen zu behaupten, dieser Krieg sei fake und der finde eigentlich gar nicht statt.
Wir reden über TikTok von Julia von Lukadou. Zuerst aber etwas über die Autorin Julia von Lukadou. Sie wurde in Heidelberg geboren und studierte zuerst Film und Theater in Mainz und in Wellington, Neuseeland. Im Jahr 2015 wurde sie an der Uni Mainz mit einer Arbeit zum Werk des Regisseurs Atom Egoyan zur Doktorin promoviert. Sie arbeitete, wie sie selber auch im Klappentext sagt, als Regieassistentin, Fernsehredakteurin und Simulationspatientin. 2014 bis 2017 studierte sie am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und ihr Debütroman Die Hochhausspringerin war 2018 für den Schweizer Buchpreis nominiert. Und unter Bezug auf die Hochhausspringerin wurde von Lukadou 2018 auch zur allerersten Bonner Stadtschreiberin berufen. Sie lebt in Lausanne, in New York und auch in Köln.
In ihrem ersten Roman, Die Hochhausspringerin, den ich richtig gut fand, erzählt Julia von Lukadou die Geschichte von Riva. Das ist eben diese Hochhausspringerin, eine Spitzensportlerin, die in einer modernen, neuen Welt lebt, die permanent von Kameras beobachtet wird. Alle werden überprüft, alle werden beschrieben. Es geht um so viel Oberfläche, um so viel Glanz, aber trotzdem auch so etwas Dystopisches, was durchbricht. Und jetzt sind wir beim neuen Buch jetzt, beim TikTok, nicht so weit in einer Zukunft oder in einer möglichen Zukunft, sondern ich finde erschreckend nah am Jetzt.
Genau, wir sind ziemlich nah am Jetzt. Wir sind eigentlich richtig im Jetzt, muss man sagen. Und trotzdem bleibt es irgendwie dystopisch. Das ist ein Roman, der spielt in der Zeit der beginnenden Covid-Krise in einem Milieu, Mikromilieu einer Schule mit mehr oder weniger begüterten Familien, jungen Menschen, die, das dürfen wir vorwegnehmen, langsam und schrittweise zu Covid-Leugnerinnen und Covid-Leugnern mutieren. Und zwar in einem Hin und Her zwischen einer gelebten Realität und einer virtuellen Welt, also den sozialen Medien. Da geht es unglaublich viel um TikTok-Posts, es geht um Videos, die gepostet werden, es geht um Followers, die bedient werden müssen. Und Julia von Lukadou liefert hier eine ziemlich akkurate Erzählung von einer Transformation einer Gruppe von Jugendlichen, vor allem einer Hauptperson, hin zu einer Radikalisierung, kann man eigentlich sagen. Und warum, dass das so wesentlich ist, das sagt uns Julia von Lukadou gleich selbst.
Es ist nämlich so, dass der Großteil der Arbeit am Roman vor Corona passiert ist und ich irgendwie, ja, zufälligerweise, glücklicherweise, ich weiß nicht, vielleicht auch tragischerweise, ich mich mit diesen Themen eben schon vor Corona auseinandergesetzt hatte und die mich so umgetrieben haben, genau diese Fragen der Radikalisierung, der Verschwörungstheoretiker im Internet. Und plötzlich wurde das eben durch Covid brandaktuell und sind diese Leute, die ich da seit 3 Jahren beobachtet habe und mit denen ich Interviews gemacht habe, standen auf den Straßen mit Anti-Corona-Postern. Und das hat mich im ersten Moment, ehrlich gesagt, ziemlich überfordert, weil ich damit nicht so direkt gerechnet hatte und hat ein bisschen auch eine Schreibkrise ausgelöst, ehrlich gesagt. Ich musste erstmal damit umgehen, dass ich jetzt plötzlich sozusagen im Live-Kommentar einen Roman schreibe zur Gegenwart. Aber auf der anderen Seite hat es mir natürlich auch geholfen, mit der Realität umzugehen.
Im Zentrum der Geschichte steht die Schülerin Almette. Die hat zu Beginn des Buches 10,3k FollowerInnen auf TikTok. Das ist ziemlich viel oder schon beachtlich viel. Wir würden uns das auch wünschen für unseren Podcast. Naja, also es ist auf jeden Fall ein guter Social Media Crack, aber sie und ihr ganzes Umfeld sind natürlich darauf geeicht. Also alles findet nur über Handys und über Medien statt. Also die ganze Schule, ihre FreundInnen, die können keine Zeit miteinander verbringen, ohne dass sie sich ständig irgendwelche Videos zeigen und auch überhaupt erst über die geshareten Videos in soziale Kontakte kommen. Sie hat am Anfang ein Erlebnis, oder es beginnt mit einem Selbstmordversuch, bei dem nicht ganz klar ist, ob er wirklich, also wie er passiert, er wird zufällig gefilmt, darauf kommen wir bestimmt auch noch zurück. Aber da geht es irgendwie los, also deshalb geht es nachher, ausgehend von diesem Event, diesem Erlebnis, das ihr auch nochmal viel mehr Followerinnen gebracht hat, um den Umgang mit der Wirklichkeit, also mit der Psychoanalyse, mit den ängstlichen Eltern, mit der Obhut, in die sie gelegt wird, in diesen ständigen Fragen, wie geht's dir? Das ist so die Ausgangslage von Almette.
Also Almette ist eine Bedürftige, oder wie ganz viele Figuren in diesem Roman wirklich bedürftige Menschen sind. Und da gibt's eine Gegenfigur.
Ja, man muss vielleicht noch sagen, sie ist einfach 15 Jahre alt.
Sie ist 15 Jahre alt.
Also so wie bedürftig, genau, wie man halt ist, wenn man noch nicht, ja, also wenn man halt voll in der Kindheit eigentlich noch steckt.
Genau, da gibt's eine Gegenfigur, das ist Yagmur, die ist ebenfalls aus gutem Haus, die Eltern kommen aus Pakistan und aus der Türkei. Yagmur ist eigentlich eine sehr eigenständige Person, Almettes Best Friend über lange Zeit, das ändert sich dann. Jedenfalls ist es eine, die in dieser Geschichte eigenständige Entscheidungen trifft und sich dann mit einer anderen prominenten TikTokerin befreundet, sich von Almette entfernt. Das hat zu tun damit, dass irgendwann mal Jo auftaucht.
Jo heißt eigentlich Joshua und ist die zweite Schlüsselfigur in diesem Roman. Er begegnet Almette auf zwei Wegen, also sowohl im digitalen Raum, in dem er sie kennt und auch ihre Prominenz durchaus im Kopf hat, und aber auch im echten Leben. Er ist 10 Jahre älter als Almette, das heißt, er ist Mitte 20, hat sein Studium abgebrochen oder abbrechen müssen, das ist nicht ganz klar, hat ein sehr kompliziertes Verhältnis zu seiner Mutter, die ihn immer noch den kleinen Lord nennt. Und die diesen Film kennen, wissen, wovon da die Rede ist. Wurde als Kind von seinem Vater gedemütigt. Und er hat eine Halbschwester, Mia, mit der sich Almette so ein bisschen befreundet und dann eigentlich vom Nebenzimmer aus streckt dann Jo seine Fühler nach dieser Almette aus und dann beginnt eigentlich diese sehr komplizierte Beziehung zwischen diesen beiden Figuren.
Genau, und da setzt dann eigentlich die Handlung ein und kommt in Fahrt, nämlich Jo freundet sich, das ist gesagt, mit Almette an und dann kommt Corona und vielleicht zusammenfassend können wir sagen, Jo wittert hier eine Chance, um in dieser Corona-Zeit seine neue, in Anführungszeichen, Freundin Almette in Sachen Social Media auf ein ganz neues Niveau zu hieven. Und wir werden dann in dieser Geschichte Zeuge, wie eben Jo seine Soldatin Almette dann zu etwas macht, eine richtige Kriegerin dann an der Front zu all diesen Themen, die rund um Corona eben zu dieser Zeit virulent werden. Und über verschiedene Etappen verfängt sich gewissermaßen Almette auf ganz komplizierte Art und Weise in dieses Geflecht oder in diese Spinnweben, die Jo hier auslegt. Und Jo dokumentiert eigentlich seine ganze Manipulation in Autotexten, in einer Art Blog, wo er der Öffentlichkeit als Anonymous erzählt, wie er diese Manipulation zustande bringt.
Ich bin zu dem Stoff auf jeden Fall über die Figur gekommen, über meine Hauptfigur Almette, die eben jung ist. Es geht um Jugend, es geht um eine pubertierende 15-Jährige. Das ist eine Phase, die ich persönlich sehr interessant finde, aus der eigenen Erfahrung und dann aber auch in der Beobachtung. Es ist einfach, da ist so viel Potenzial, da passiert so viel. Man entwickelt sich irgendwie ganz neu, man grenzt sich ab von Älteren und es ist wahnsinnig dramatisch und extrem von den Gefühlen. Und ja, da ist sehr viel positives wie negatives Potenzial steckt da drin. Also man ist auch sehr anfällig für Manipulation irgendwie oder für Einflüsse. Und gleichzeitig finde ich die jüngste Generation jetzt, die es im Moment gibt und um die es geht im Buch, unglaublich inspirierend. Die sind in meiner Beobachtung extrem kreativ, humorvoll, kompetent, also auch medienkompetent, sehr engagiert, sehr politisch, anders als ich meine eigene Generation in der Zeit empfunden habe. Und mir hat das einfach Spaß gemacht, mich in diese Welt reinzudenken. Und damit kamen natürlich auch die Themen des Social Medias und die haben sich dadurch natürlich aufgedrängt.
Genau, ich finde, zwei Sachen sind hier noch wichtig, die du bereits gesagt hast. Also es klingt jetzt so, als ob es ein ganz klares Corona-Buch wäre, was es meiner Meinung nach nicht ist. Also es passiert diesem Buch und es passiert diesen Jugendlichen, dass dann plötzlich dieses Virus da ist und das als wie so Nährboden genutzt werden kann. Aber ich glaube, davor sind schon so Ideen und Wünsche da, nämlich berühmt zu werden, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, die ganz unabhängig von Covid irgendwie ins Zentrum oder ja, für menschliche Bedürfnisse sind von diesen Jugendlichen hier. Und ich glaube, das perfide an Jo, das muss man schon auch noch dazu sagen, das ist einfach ein Inzeltyp. Der ist einfach ein richtig ekliger, Entschuldigung, Typ, der sein eigenes Experiment macht und das auch öffentlich dokumentiert.
Ja, und Incel, das muss man vielleicht noch kurz, vielleicht ganz kurz ausformulieren. Es ist eine mittlerweile auch schon ein paar Jahre alte Bewegung von Männern, die ihr eigenes, ja, wie soll man das sagen, ihre eigenen Erfahrungen der Enttäuschung oder der Gekränktheit eigentlich veräußern und der Außenwelt und eben oftmals Frauen und der politischen Korrektheit dies dann eigentlich verantwortlich machen für ihr eigenes Scheitern sozusagen und das dann eben auch oftmals umsetzen in tatsächliche Gewalt oder aber zumindest in verbale oder digitale Formen von Gewalt.
Was dann passiert ist, dass eben auf dieser quasi Leinwand von Corona Almette gecoacht wird von ihr und er ja auch verspricht, dass sie immer mehr Followerinnen haben wird und er hat professionelles Equipment, er will sie groß rausbringen und so geht es dann auch los. Also es geht mit Followerinnenzahlen immer mehr aufwärts, aber quasi zu Hause und im privaten Umfeld, in der Schule immer mehr runter.
Genau so. Bis so weit. Natürlich hat das dann mit Corona zu tun, dass eben Almette tatsächlich zur Maskenverweigererin wird. Sie zieht die Maske in der Schule nicht an und das gibt natürlich einen riesen Streit mit den Eltern und mit der Schule. Also da gibt es dann auch im ganz realen Leben gibt's eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen.
Papa macht sofort sein besorgtes Elterngesicht, als er mich ins Wohnzimmer kommen sieht. Ich dachte, ich hätte die Mascara-Schlieren alle erwischt. Wahrscheinlich sind die scheiß Lider noch geschwollen. Almette, fragt er, als ob das eine Frage wäre, die man beantworten könnte. Ja, das ist mein Name. Super gemerkt, Papa. Meine Wangenmuskeln zittern vom angestrengten Grinsen. Muskelatrophie, weil ich die normalerweise nicht benutze. Aber ich pushe weiter. Was ist los? Gar nichts. Hier kommt sie, die tägliche Dosis uninspirierter Vaterfragen, mit der er glaubt, eine Verbindung zu mir herstellen zu können. Jeden Tag wählt er dieselbe Festnetznummer, die schon seit Jahren nicht mehr existiert. Geht's dir nicht gut? PMS, sage ich. Ich wünschte, wir Männer könnten das für euch übernehmen, sagt mein Vater. Die Menstruation, das Kinderkriegen, diesen ganzen Ärger. Ich wünschte, ich könnte dir das abnehmen, wie bei den Seepferdchen. Wow. Danke, Papa, für diese große hypothetische Aufopferung. Herzlichen Glückwunsch, dass du so wahnsinnig woke bist. Wusstest du, sage ich, dass Mama ihre Tampons immer direkt nach dem Wechseln einzeln zum Müllcontainer runterbringt, damit du sie auf keinen Fall abstoßend findest? Solche Angst hat sie, dass du sie verlässt, wenn sie nicht hundertprozentig blütenrein ist. Was? Sie geht mit jedem Tampon einzeln runter, in drei Plastiksäckchen verpackt, damit du nichts riechst. Als ich mit 12 meine Tage bekam, war das Erste, was ich gegoogelt habe, warum stinkt Regelblut so ekelhaft? Damals gab es noch keine TikTok-Gynäkologin, nur widersprüchliche Ergebnisse von unseriösen Frauenseiten. Also musste ich wohl oder übel meine Mutter fragen. Ich verrate dir ein Geheimnis, antwortete sie. Ich trage jeden Tampon einzeln zum Müllcontainer im Hof, weil ich den Gestank nicht aushalte. Papa, sage ich, muss mich hinlegen, weck mich nicht. Er nickt und streichelt mit der rechten Hand seinen Unterbauch wie eine Schwangere.
Wir haben einiges schon angesprochen. Es geht um Manipulation, es geht um Macht, um deine ganz besondere Form von Machismo, es geht um eine Art von Öffentlichkeitssehnsucht, um Begehren, und es geht um die Verquickung des Realen und des Digitalen. Es geht auch um Corona, aber es geht auch nicht um Corona. Worum geht es? Was handelt Julia von Lucado in diesem Roman eigentlich ab?
Was handelt sie ab? Also ich glaube, sie hilft uns, oder wir springen zusammen mit ihr und mit diesen Figuren, die sie hier beschreibt. Und ich finde das wirklich sehr genial gemacht, weil ich weiß, oder wir wissen es, oder Sie haben das auch gehört, Julia von Lucado spricht selber nicht so, sie ist auch nicht 15, sondern sie hat so viel recherchiert und sich so viel in dieser digitalen Welt bewegt, dass es ein Buch geworden ist voller Jugendsprache, voller Memes eigentlich, das in einem schriftlichen Sinne, also finde ich schon, dass es auf einer formalen, wie aber auch inhaltlichen Ebene um sehr viel Digitalität eigentlich geht und um Menschen, die sich in diesem Umfeld und in dieser Welt extrem smooth bewegen, also mit einer wahnsinnig großen Natürlichkeit und auch überhaupt kein Problem damit haben, ständig zwischen quasi Realität und digitaler Welt hin und her zu switchen, weil es längst eine Welt ist, ein Universum.
Ja, es ist wirklich ein Universum, und gleichzeitig gibt es eben dann trotzdem noch diesen Unterschied sozusagen zur analogen Welt, der dazu führt, dass die Einsätze der Personen, also wie viel sie riskieren, eben wahnsinnig hoch werden. Also wenn halt eine ganze Existenz, jetzt zum Beispiel in Jos Fall, also der definiert sich eigentlich wirklich hauptsächlich über sein digitales Leben, würde ich jetzt mal sagen, was bei Almette nicht ganz so krass ist, weil sie ja trotzdem irgendwie noch eine Jugendliche ist, die da auch einfach ausprobiert und natürlich etwas Schweres erlebt hat mit diesem Selbstmordversuch, aber trotzdem irgendwie, das kann man alles verstehen, das kann man alles irgendwie einordnen, auch der Hass, den sie vielleicht den Eltern gegenüber hat. Aber trotzdem, auch das, also das bekommt dann nicht irgendwie 5 Personen mit, dass sie das gemacht hat, sondern das bekommen halt irgendwie dann auf einen Schlag 10.000 Leute mit, und das sind hohe Einsätze. Also das ist etwas, was das Handeln doch verändert, und auch das Handeln in der echten Welt eben verändert, und wo dann eben sozusagen tatsächlich eigentlich die digitale Aufmerksamkeit dann eben zumindest vorübergehend sozusagen ein Liebessurrogat ist oder sein muss, das man vielleicht zu Hause nicht bekommt oder wo man nicht die Liebe bekommt, die man vielleicht gerade, aber was will man dann schon mit 15? Aber eben, also ich glaube, es geht dann wirklich dann darum, wie können diese Einsätze sozusagen eingesetzt werden für persönliche Interessen, aber auch für politische Interessen. Und wie wir dann eigentlich immer mitbekommen bei Julia von Lucado, ist eigentlich, dass es schlussendlich um die Grundbedürfnisse der normalsterblichen Menschen geht. Ganz egal, ob sie jetzt an Handys hängen oder nicht.
Aber das geht ja noch einen Schritt weiter, oder? Weil ja Almette sich eben dann nicht mehr begnügt, nur ihr Innenleben, ihr Seelenleben, ihre Freundschaft, ihre Emotionalität irgendwie auf TikTok oder wo auch immer zu dokumentieren, sondern es wird dann ab der Mitte des Buchs, im zweiten Thread, wird es dann tatsächlich politisch. Und da kommt tatsächlich dann eben Corona ins Spiel. Und da passiert ja etwas Neues, dass eben diese ganze digital-persönliche, reale, digitale Welt instrumentalisiert wird von diesem Jo, beziehungsweise Almette, sich auch hineinbegibt in diese andere Welt, in der eben das alles zu einem bestimmten Zweck gemacht wird, nämlich hier sich im Verlauf dieser Bewegung, die sich da formiert, gegen Corona sich da zu positionieren. Und da geht es ja dann auch um eine Art Macht und um eine Positionierung im Netz und um eine Art von Bemächtigung. Also das geht ja, dann einen Schritt weiter.
Demokratisierung, oder das ist ja dieses Versprechen, was uns das Digitale oder auch die Social Medias geben, die Medien, von dieser Gleichberechtigung, von ein demokratisches Medium zu sein, wo man senden und empfangen gleichzeitig. Also es geht alles in diese Richtung, von der Prosumer. Und hier ist es schon spannend, dass vor eben dem Hintergrund von Covid sie wahrnehmbar werden, sie eine Stimme bekommen und auch eine Follower-Innenschaft bekommen. Ich glaube immer noch, so habe ich das zumindest gelesen, dass es dann nur bedingt wirklich um die politischen Inhalte geht, sondern eigentlich nur um Oberflächen, um ein Spiel damit, gehört zu werden und auch immer radikaler zu werden und zu gucken, wo findet man eigentlich dann diese Followerinnenschaft, aber eigentlich auch nur in Form von Zahlen.
Ich würde auch sagen, also besonders auch, vielleicht weiß ich, wie euch es da ging, aber ich empfand die sozusagen die Corona-Demonstrationen, empfand ich auch als bedingt politisch. Also das war, ich einfach rein emotional war das super unkonkret für mich. Das war vielleicht eben auch der Grund, warum es so ein Sammelbecken war für ganz verschiedene politische Inhalte. War vielleicht auch ein Ausdruck davon, dass es eben vielleicht nur bedingt politisch war, sondern es war sehr, sehr emotional. Aber was genau konkret außer diesem einen Anliegen eigentlich, das vielleicht auch die Vision des Danach oder eine längerfristige politische Haltung, ist völlig unklar. Also auch alle Parteien, die sich in diesem Rahmen gebildet haben, sind ja auch völlig auseinandergebrochen, weil sie gemerkt haben, wir haben gar nichts miteinander zu tun. Und das ist dann eben vielleicht die Parallele auch zu TikTok, vielleicht auch zu Social Media an sich. Denn hier wird ja nicht die Frage gestellt an irgendeinem Eingangstor, darfst du jetzt hier reinkommen, diese Gruppe? Gehörst du nicht zu dieser Gruppe? Sondern es ist eigentlich eine Selbstermächtigung zu sagen, ich bin da dabei. Und oder ich gehöre zu dieser Emotion dazu und ich schließe mich dieser Welle an und so. Und dass der TikTok-Algorithmus, muss man ja auch sagen, eigentlich ein Zufallsalgorithmus ist. Den hat man ja irgendwie noch nicht rausgefunden, wie der eigentlich genau funktioniert. Aber die Arten, dafür Aufmerksamkeit zu sorgen, sind eigentlich noch viel trickier, oder man muss da viel erfindungsreicher sein, weil man eigentlich aus dieser Zufallsmasche irgendwie ein System machen muss, wie man da Aufmerksamkeit generiert. Und genauso könnte man das jetzt sozusagen auf das politische Geschehen ummünzen und sagen, vielleicht war eben das kurze Aufflammen dieser Wut war sozusagen eine emotionale Welle, die aber eigentlich nicht gefüllt war mit Inhalt.
Julia von Lucado, glaube ich, da bin ich jetzt nicht ganz mit euch einverstanden, sieht das natürlich schon auch in einem politischen Kontext eben. Also Jo liest eben oder meint gelesen zu haben Baudrillard und Foucault und versucht jetzt Almette hier in diese postrepräsentative, postmoderne Theorie einzuführen und versucht sie damit auch ein Stück weit zu manipulieren. Das ist das eine. Und dann gibt es ja nochmal die Figur der Jagmur. Und Jagmur, die stellt ja dann doch immer auch wieder die ganz realen Fragen. Ist das, was du hier machst, Almette, auf dem Netz, im Netz, in TikTok, ist das nicht letztlich rassistisch? Was begibst du dich da in Begleitung von Rechtsextremen? Also Jagmur ist ja auch die dann Almette erzählt, wie sie ihrer neuen Freundin mit der Zunge eine ganz bestimmte Stelle an ihrem Körper karessiert. Also Jagmur ist eigentlich die in diesem Buch, die hier einen ganz realen Bezug auch noch zum Leben hat, eine Art von Körperlichkeit und eine Art von körperlicher Anwesenheit, die allen anderen nicht mehr verfügbar ist zum Teil. Und Jagmur stellt aber hier doch immer auch wieder die kritischen Fragen. Und insofern, glaube ich, ist es eben schon auch politisch gedacht. Also für mich ist dieses Buch schon auch ein Buch darüber, wie VerschwörungstheoretikerInnen und Theoretiker funktionieren und wie sie sich gegenseitig anspornen und manipulieren.
Ja, ich glaube, wir haben eher darüber gesprochen, dass die Figuren an sich nicht per se politisch denken oder dass diese politische Bewegung nicht irgendwie mit Inhalt gefüllt sein muss. Es ist nur eine Beschreibung dessen, wie sie jetzt hier quasi in der Entstehung beschrieben wird, dass sie ein digitales Phänomen ist.
Genau, und sie haben kein Manifest und nicht, was sie erreichen möchten, wo sie zu einem Gesellschaftsmodell hin möchten oder
ja,
so.
Ja, und er beschreibt sein Gefühl irgendwie bei der Demonstration, jetzt kommt die Revolution, aber es ist überhaupt nicht klar, was für eine Revolution. Es ist eigentlich für eine völlig sinnentleerte
Und das war doch auch so interessant. Ja, genau. Und das ist dann mit so Floskeln wie Freiheit oder Revolution oder Einschränkungen, also dass hier mit so Oberbegriffen argumentiert wurde, die aber komplett inhaltslos waren. Und ich finde das auch hier sehr gut dargestellt.
Das ist extrem, es ist beängstigend und gleichzeitig ist es auch super niedlich, ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach, man sieht halt diese Leute auch in der Motivation, so zu handeln. Und das ist dann wiederum hochpolitisch, finde ich auch, also an dem Buch eben zu sehen. Wir haben vorher kurz darüber gestritten, findet Jo Almette eigentlich toll, wirklich toll. Er spricht ihr gegenüber offensichtlich sehr wohlwollend von ihr. Das ist ja auch etwas, was Almette wahrscheinlich an ihn bindet. Dass
sie er anzieht, ihr, dass sie toll
findet. Dass sie gescheit ist, dass sie alles das machen kann, was er von ihr will und so. Und dann aber in der Öffentlichkeit, in der anonymen, muss man sagen, Öffentlichkeit, spricht er ja unfassbar, unaushaltbar abschätzig von ihr.
Also mit dem Hashtag Fette Mette und dem Landwahl und...
Und dann haben wir darüber gestritten, er steckt dahinter, oder fühlen wir dahinter auch irgendwie, dass der vielleicht einfach diese Frau toll findet und gerne mit ihr Zeit verbringt. Und das ist dann etwas, was offen bleibt und wo aber gleichzeitig ganz viel Vorstellungskraft auch irgendwie der Leserschaft da hinein finde. Also es mir ist so gegangen, dass ich da natürlich sofort irgendwie die eigentliche Lücke dieser Figur, die sich da auftritt in dem Buch, gespürt habe und die eigentlich gerne selber füllen möchte mit, ja natürlich, das ist ja alles nur...
Ja, also so viel Zuneigung auch, die, oder eben dann auch, dann kommen wir aber wieder dahin zurück, wo wir schon mal angefangen haben am Anfang. Worum geht's eigentlich? Ich glaube tatsächlich um diese Umarmungen, die einem die Welt oder Menschen auch geben können.
Und lass mir doch Julia von Lukadu noch einmal lesen.
Das Muttertier rumort wieder. Steht wahrscheinlich vor meiner Tür und lauscht mit seinem aufgestellten Ohr, das ich vor Augen habe, das ich auswendig kenne, weil ich draufgestarrt habe meine ganze Kindheit lang und jetzt bin ich wieder hier im Kinderzimmer. Als ob ich kein Mann wäre, sondern ein verdammtes Kindergartenkind und das Muttertier rumort draußen, scharrt mit den Hufen, will über die Schwelle, will mir sein Ohr vors Gesicht schieben. Riech mal, fühl mal, sieh mal hinein, wie es sich windet in ein Inneres, das sich dir öffnet, wenn du näher kommst. Da klopft sie schon, die Mutterfaust am Holz, könnte die Tür einschlagen, wenn sie wollte. Aber das würde nicht ins Bild passen der liebenden, liebevollen, lieblichen Mutter. Schatz, ruft die Mutterstimme, zuckrig, klebrig, scheinheilig. Schatz, willst du was zu essen? Ich hab Kohlrabi-Sticks gemacht mit Dip- und Malven-Eistee. Schatz, geht's dir gut? Möchtest du was? Kann ich was für dich tun? Muttersöhnchen, Jeff. Ich stelle mich tot, stelle das Atmen ein, sehe meiner Brust zu, wie sie Bewegungslosigkeit vorgibt, aber drinnen hämmert's, drinnen kriege ich mein Herz nicht zum Runterschrauben, Panikechse, sollte mir den Mund zuhalten, damit ich nicht schreie. Aber ich beherrsche mich, halte die Luft an, bis das Muttertier sagt, okay, Schatz, ich stell's dir vor die Tür, falls du was magst. Ich hab dich lieb, sagt das Muttertier. Du bist ein Geschenk, sagt das Muttertier. Es ist so schön, dass du wieder bei uns bist. Dass du wieder bei uns bist. My Loser Life JPEG.
Ich würde gerne mit euch noch über mehr Formalia, über Formalitäten, über die Sprache sprechen. Also wie das Buch aufgebaut ist, dass es Julia von Lukadu oder Almette ständig einen Soundtrack mit auf jedes Kapitel oder mit auf den Weg geben. Ja, wie habt ihr das so empfunden?
Ich glaube, man kann das gar nicht beschreiben. Es ist eine unglaublich dichte Sprache, die sich eigentlich nährt von unendlich vielen Bezügen, Zitaten aus der realen, aus der digitalen Welt, wo Menschen unterwegs sind, die... Almette ist ja eine Hochbegabte und auch Jo ist jetzt nicht irgendwie eine dumpfbackige Person. Die wissen sehr viel, die kennen sich aus im ganzen Netz und der ganze Text ist eigentlich so etwas wie ein ständiger Bezug zu irgendwelchen anderen Contents und Inhalten. Und das macht diese Sprache unglaublich dicht. Du hast es schon gesagt, Lucien, es sind eigentlich zwei Sprachebenen. Das eine ist eben dieses Testimonial, dass dieser Anonymous aka Jo von sich gibt auf dem Netz, und das andere ist diese Selbsterzählung aus der Perspektive von Almette. Aber eine unglaublich dichte und beziehungsreiche Sprache hier.
Und wenn man die Beziehungen, die Bezüge kennt, was, wenn man halt im Digitalen unterwegs ist, passieren kann, also was mir jetzt passiert ist, dann kann man halt wirklich einfach surfen darauf, und dann ist es auch einfach unfassbar lustig. Ich musste wieder mal laut lachen, das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, weil ich, also auch bei Dingen, die, also auch, ja, also wenn Almette über ihre Umwelt redet, über ihre Eltern redet, über die Welt redet, dann ist es einfach wahnsinnig witzig, weil die digitale Welt ist auch in erster Linie auch einfach ein humoristisches Lehrbuch. Also das Internet war immer schon eigentlich ein riesen Komik-Sammelsurium. Also es fängt bei Worten an, es fängt bei einzelnen Worten an, die man einfach nicht kennt, wenn man das nicht kennt. Und es geht aber auch halt zu wirklichen inhaltlichen Bögen, die einem verschlossen bleiben, wenn man diese Serie nicht gesehen hat, wenn man wenn man noch nie auf TikTok war oder so. Es ist, ja, und ich bin ja jetzt auch nicht gerade, also ich spreche jetzt so, als wäre ich da super bewandert, bin ich nicht, also es ist nicht völlig verschlossen, aber es macht einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß.
Auch. Ich glaube, es macht einfach den Metatext nochmal so wahnsinnig auf, wenn man sich dessen bewusst ist, oder eben nicht, ich fand, bei mir ging es eher noch so bei der Musik, dass ich dann tatsächlich so diesen Soundtrack für dieses Kapitel mitgenommen habe und schon genau wusste, in welches Gefühl ich da eigentlich geworfen werde, weil mir Almette das allein über einen Musiktipp gerade schon mitgegeben hat oder über die kleinen kurzen TikTok-Zeilen, die sie quasi mitgesungen hat.
Aber das Interessante ist eben zu lesen hier, dass diese Generation, von der Julia von Locado hier spricht, eben diese bezugsreiche Sprache besitzt, und das, wie du gesagt hast, Lucien, eben diese digitale Welt eben voll von diesen Bezügen ist, und das hier auf eine ganz kurze und chiffrenreiche Art von Kommunikation eben ganz viele Welten sich jeweils auftun. Ist natürlich, stelle ich mir vor, wenn man sich täglich darin bewegt, wie das Almette tut und wie das auch Jo tut, unglaublich anstrengend auch.
Ja, und lustigerweise ist mir gerade vorher jetzt in den Sinn gekommen, also das ist ja wie auch, es hat so was sehr Verwirrendes, weil man irgendwie das Gefühl hat, man lebt dann irgendwie doch in demselben Raum wie diese Leute. Also, und der Lacher, also etwas lustig zu finden, ist schon auch irgendwie sozusagen wahnsinnig unpolitisch. Also da gibt es zum Beispiel auf kurz nach der Seite 173 gibt es den Satz, das Gesicht zur Fratze verzerrt und am Brüllweinen wie Carol Baskins Ehemann kurz vor der Tigerfütterung. Wenn man jetzt Tiger King nicht gesehen hat, kann man zum einen das Bild nicht verstehen, und zum anderen ist aber Carol Baskins Ehemann kurz vor der Tigerfütterung auch eine Aussage über eine politische Haltung. Also man, nur die eine Hälfte der Zuschauerinnenschaft von Tiger King würde diesen Satz so schreiben. Das heißt, ich erfahre auch schon ganz viel über die Haltung der Person, die das so sagt. Es ist auch fake, also das stimmt nicht. Oder das ist eine Frage eben der Einstellung, ob jetzt Carol Baskins Ehemann den Tigern verfüttert worden ist oder nicht, sagen wir mal. Also das ist einfach schon ganz kompliziert, und gleichzeitig ist es auch einfach lustig. Und ich merke, dass dieses Abnicken durch Lachen auch eine Positionsverweigerung ist, und das in diesem Raum sein und all das verstehen, aber eigentlich gar nicht partizipieren und so zuzugucken, als wäre man in einem Museum, und das tut man nämlich, wenn man in diesen Räumen unterwegs ist. Man könnte auch daran teilhaben, aber so bin ich jetzt nicht, ich nehme nicht daran teil, aber ich nehme eben doch daran teil, weil ich bin ja einer, der darauf klickt. Und einer von diesen, weiß ich, wie viele Millionen von Menschen, die sich das angeguckt haben oder die sich das angucken und die sich dazu nicht verhalten, und das ist dann wiederum sehr beängstigend. Verhalten,
ja, weil das ist ja, ja. Also es gibt dann ja trotzdem sowas wie eine Komplizinenschaft, also ja. Weil man eben mitlacht.
Ja, es ist mehr als die Sprache, von der wir jetzt hier sprechen, sondern wir sprechen eigentlich von einer Mitgliedschaft in einem Club, der ja, durchaus auch, ja, genau. Und der auch Geld wert ist. Also der eben auch Leute in zu diesen Dingen sozusagen indirekt bringen kann. Also ohne jetzt dazu kulturpessimistisch zu werden, weil mein Klick da auch irgendwie eine Teilhabe ist, und ich habe das Gefühl, ich kann da so wie ein Kunstliebhaber, also mich da drauf gucken und mich so davon entfernen und zu sagen, ah lustig, ich verstehe das und so, aber gleichzeitig bin ich eigentlich Teilnehmer einer Welt, die ich nicht ganz verstehe.
Oder die ich vielleicht allzu gut verstehe, ja, oder als eine Welt, in der eben eine Kategorie, und das ist ja der Grund, warum ja auch oft das Lachen im Hals stecken geblieben ist, in der eine Kategorie und ein Wert zu oberst steht, und das ist Aufmerksamkeit. Alles wird diesem Prinzip der Aufmerksamkeit unterworfen. Politische Inhalte spielen eigentlich keine Rolle, haben wir ein bisschen andiskutiert, sind uns vielleicht nicht ganz einig, aber Aufmerksamkeit ist die oberste Währung. Und wenn ich mir irgendwie den Kopf abschneide vor laufender Kamera und damit Followerinnen und Follower generieren kann und Likes generieren kann, dann tue ich das eben. Und wenn ich jemanden vor laufender Kamera erschieße, dann tue ich das auch. Und das, finde ich, ist eben schon auch das Erschreckende in dieser Welt, die Julia von Lukadou hier beschreibt.
Für mich ist Schreiben eigentlich immer so ein bisschen wie Schauspielern. Also das, was mir so Spaß macht am Schreiben, ist dieses sich komplett hineindenken in eine andere Person, die mir oft auch, die oft auch ganz anders ist als ich selbst. In diesem Fall sind beide Figuren auch erstmal relativ unsympathisch, muss man sagen, so auf dem Papier. Und ja, und ich habe so Freude daran, mir die Gefühle von diesen Figuren zu erarbeiten und mich da hineinzuversetzen und Mitgefühl zu entwickeln für diese Figuren und Verständnis. Und dadurch ergibt sich dann von selbst auch die Sprache. Also es war eigentlich bei beiden Figuren so. Natürlich basiert das auch auf Recherche und auf sozusagen Umgang mit der real existierenden Jugendsprache. Da gibt es ganz klare Referenzen. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Sprache, die einfach aus der Figur selbst entstanden ist. Und die ich dann sehr wohl auch irgendwie selbst gesprochen habe, so ein bisschen. Glücklicherweise ist man ja in der Corona-Zeit nicht so vielen Menschen begegnet, aber ab und zu bin ich da, glaube ich, schon sehr drin gewesen, gerade in Mette. Bei Jo war es natürlich das Gegenteil. Der hat mich ein bisschen runtergezogen, weil er die Welt so negativ sieht und auch eine sehr gewalttätige Sprache hat. Und gleichzeitig war das auch super faszinierend, in jemanden einzutauchen, der so eine unglaubliche Frustration und Wut in sich trägt. Und das in Sprache auszudrücken, das hatte auch was total Bereicherndes und irgendwie Kathartisches. Und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht, Menschen besser zu verstehen.
Was ist euer Fazit?
Lesen.
Ja, lesen unbedingt. Und ich nur noch kurz dazu, was du jetzt gerade gesagt hast. Also es ist auch, man kann es auch beruhigend lesen, das Ganze. Weil es gibt einen Moment, wo Almette diesen Jo kennenlernt. Und dann wird eigentlich ein Schnitt gemacht. Und danach steigen wir eigentlich wieder ein, ein paar Monate später, wo Almette eigentlich schon sozusagen jetzt von außen betrachtet ziemlich gebrainwashed ist von diesem Typen. Und dazwischen ist eigentlich eine Lücke. Und da ist eben dann die Frage nach, wie geschieht denn eigentlich diese Radikalisierung? Ich finde es insofern beruhigend, als ich das Gefühl habe, dass diese Figuren eigentlich eben nicht Opfer sind ihres digitalen Lebens, sondern eigentlich jetzt zum Beispiel in diesem Fall Almette einfach endlich einen Menschen begegnet, der ihr gegenüber zugewandt ist. Das ist fake.
Vordergründig
zugewandt. Oder eben, darüber könnten wir jetzt streiten, sozusagen. Aber er ist ihr jedenfalls zugewandt. Sie fühlt sich von ihm verstanden. Und das ist dann wiederum, finde ich, beruhigend, weil die entscheidenden sozusagen tektonischen Bewegungen bei diesen Figuren geschehen im echten Leben. So, also ich glaube, das kann man dann auch wieder beruhigend verstehen.
Aber real landen sie dann eben doch dann in Berlin an diesen Demos und real laufen sie dann eben trotzdem mit den anderen mit, die die Reichsfahne herumtragen. Also das Ganze hat dann doch eben reale Auswirkungen und findet dann eben nicht nur in einer Art Schonzone statt. Und das ist ja mein Punkt, den ich sage, eigentlich, wenn wir das zusammenfassend betrachten würden, ist das die Geschichte darüber, dass eigentlich alle Verschwörungstheoretiker an einem pubertären Problem leiden und nur darauf warten, dass irgendein Erlöser wie Jo auftaucht, der sie digital oder wie auch anders manipuliert, damit sie nachher mit den anderen, die genauso manipuliert wurden, dann irgendwo in Berlin an einer Demo unterwegs sind und gegen ein sogenanntes Corona-Diktat protestieren und meinen, sie seien die neuen Sophie Scholls.
Mein Fazit ist, dass es wahnsinnig erfrischend ist, wieder einmal eine Stimme zu lesen oder von einer Autorin ein Buch zu lesen, die den Mut hat, die Perspektive zu wechseln, aus der eigenen Ich-Perspektive und dieser vermeintlichen Sicherheit von dieser Ich-Perspektive auszubrechen und hier uns ein Buch vorzustellen, das junge Stimmen repräsentiert, das wahnsinnig witzig ist, das mir eine Hauptfigur ans Herz gelegt hat, die ich, glaube ich, für eine längere Zeit mitnehmen werde. Danke euch für dieses Gespräch. Ich habe viel mitgenommen und frage mich gerade, worüber sprechen wir nächstes Mal? Haben wir schon was abgemacht?
Wir sprechen über das neue Buch von Centuran Varadaraja. Das Buch heißt Rot in Klammer Hunger.
Und tragt euch jetzt schon das Datum vom 22. Mai in die Agenda ein. Das ist ein Sonntagmorgen. Ich sage nichts. Und da werden wir am Literare-Festival auftreten mit einem Live-Podcast zum Thema Bild und Text. Mit zwei wunderbaren Gästen. Mit Lika Nüssli nämlich, der Comiczeichnerin, und mit Klaus Merz, dem Lyriker. Das war 173, der Literaturpodcast, Episode 25, ein kleines Jubiläum, zu TikTok von Julia von Lucadou. Mit Lucien Haug.
Mit Marion Regenscheid.
Und mit Christoph Keller. 173, der Literaturpodcast, ist der Podcast,
in dem wir in jeder Folge ein Buch verlosen, frisch angestrichen von uns.
Wenn ihr das Zahlenrätsel herausfindet.
Schreibt einfach eine Mail an mail@173.ch und wie immer dürft ihr da uns auch andere Nachrichten schreiben, mit Feedback, mit Buchtipps.
Wie ihr die Folge fandet, wie fandet ihr das Buch? 173, der Literaturpodcast.
Zu hören auf Apple Podcast,
auf Spotify,
auf 173.ch,
auf podcastlab.ch
und bald auch auf TikTok.
Und auf Frida, fridamagazin.ch.
Auf fridamagazin.ch und überall, wo ihr sonst eure Podcasts bezieht.
Auf TikTok.